Hi, das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner. Ja, der Festspielsommer, der neigt sich ja langsam dem Ende zu. Dabei hat ein Festival gerade erst begonnen, nämlich das in Grafenegg. Seit 14. August wird dort gespielt. Unser Klassikkritiker Wilhelm Sinkowitsch hat deshalb den Intendanten und Pianisten Rudolf Buchbinder in seinen Musiksalon zum Gespräch gebeten. Sie hören hier und jetzt diese Folge aus unserem Schwestern-Podcast. Und falls Sie es noch nicht wissen, der Samstag ist bei uns der Klassiktag. Jede Woche erscheint eine neue Folge von Klassik für Taktlose. Abwechselnd hören Sie hier Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch im unterhaltsamen Ping-Pong über banale Fragen der Klassikwelt, wie zum Beispiel, wer war eigentlich Haydn und wie sexy ist Ravels Bolero? Ja, und jede zweite Woche hören Sie Sinkowitsch alleine mit spannenden Klassik-Deep-Dives. Wenn Sie alle neuen Folgen von Klassik für Taktlose hören wollen, abonnieren Sie am besten den Podcast auf der Streaming-Plattform Ihrer Wahl. Wenn Sie alle neuen Folgen von Klassik für Taktlose sofort hören wollen, abonnieren Sie am besten den Podcast auf der Streaming-Plattform Ihrer Wahl, in unserem YouTube-Kanal Die Presse Podcasts oder im Player-Bereich auf unserer Webseite und in unserer App.
Der Musiksalon mit Wilhelm Sinkowitsch.
Zu einer schönen Tradition ist mittlerweile das Sommerfestival in Grafenegg geworden, eines der berühmtesten Musikfestivals der Welt. Der Veranstaltungsreigen ist untrennbar mit dem Namen des Intendanten Rudolf Buchbinder verbunden, der heuer wiederum ein besonderes Jubiläum feiert. Im Dezember wird er 80. Grund genug, diesen Pianisten-Intendanten einmal in den Mittelpunkt eines Musiksalons zu stellen. Der Künstler hat mir einige Fragen beantwortet. Zuallererst die, wie man zu einem Intendanten wird als Pianist und vor allem, ob das wirklich Spaß macht.
Obwohl mir das sehr, sehr oft angeboten wurde, aber ich wusste, es gibt überall Problemchen. Bei den kleinen Festivals oder auch bei den größeren, je nachdem. Dann geschieht das in Grafenegg. Das war ja nichts vorhanden. Die Idee von Erwin Bröll war, dort Musik zu installieren. Und zwar mit einem, nicht mit einem Pimpeltheater, sondern mit dem Wolkenturm, der ja mittlerweile ein Magnet geworden ist für alle. Im ersten Jahr, und unter anderem Zubin Mehta und René Fleming, haben beide gefunden, es ist die beste Open-Air-Bühne der Welt. Es ist das Prinzip des griechischen Theaters für 2300 Personen. Das heißt, die Rasenplätze, aber nicht so überdimensioniert wie manch andere und vor allen Dingen nicht wie bei anderen Festivals, die ja, ich will keinen Namen nennen, aber die haben die Bühne, auch wenn es provisorisch ist, und dann sitzen die alle eben. Und das ist ja bei uns nicht der Fall. Bei uns ist es wirklich wie ein Amphitheater. Da möchte ich eine Geschichte dazu erzählen. Wäre unvergesslich. Nikolaus Harnoncourt mit dem Wiener Philharmoniker. Der Nikolaus sagt mir auch draußen illusorisch. Sag ich, okay, mach dein Konzert, ist mit dem Philharmoniker im Auditorium. Ich passe ihm ab vor der Einspielprobe und fahre mit ihm und mit der Alice mit dem Golfauto zum Wolkenturm. Die Alice geht da rein hinauf im Wolkenturm und der Nikolaus mit seinem Taschel schwingend auf die Bühne und testet. Aha, testet das. Sagt er, Rudi will heute dort dirigieren. Sag ich das, Nikolaus, das ist schön. Ja, aber es ist leider nicht möglich.
Thank you.
Kinder und der Concentus Musicus unter Nicolaus Sardoncourt mit Mozart. Der Dirigent hat Buchbinder, das gewöhnt ist, seit Jahrzehnten auf dem Steinway zu spielen, überredet, doch einmal ein Hammerklavier auszuprobieren. Das meint Rudolf Buchbinder, wenn er von Fremdgehen spricht.
Was möglich ist, wenn ich eine zu große Kantilene habe, zum Beispiel wie im Köchel für 67, zweiter Satz, auch wenn es einer der schönsten Melodien ist, wenn man das nur bis zur 12. Reihe hört und mich ab der 12. Reihe nur mehr sieht und nicht hört, das ist natürlich ein Problem. Deswegen habe ich, glaube ich, das C-Dur 503 gewählt. Dann ruft die Alice an, Sony will das aufnehmen, das Konzert, aber sie brauchen ein zweites Klavierkonzert für dich. Das war das einzige Fremdgehen. Da habe ich zwei Klavierkonzerte von Mozart gespielt mit Nikolaus Wolf. War ein Vergnügen, ich habe das sehr genossen.
Im Übrigen hat er mit Harnoncourt in der Folge etliche Aufnahmen gemacht und noch viel mehr Auftritte absolviert, bei denen er sehr wohl auf dem modernen Steinway spielen konnte. Mit Harnoncourt hat er sich sofort verstanden. Instinktiv. Viel Probenarbeit war da offenbar nicht nötig.
Man darf nicht vergessen, alles, was ich gespielt habe mit ihm, Mozart, Beethoven, Brahms-Konzerte, hat er alles zum ersten Mal dirigiert. Und seine menschliche Größe werde ich nie vergessen. Das erste Konzert war in Wien im Konzerthaus 482, S-Dur. Alle haben gesagt, Harnoncourt, der schreibt dir alles vor, was du zu tun hast, wie du dich zu bewegen hast und was weiß ich was alles. Nicht das Geringste. Wir haben uns auf der Bühne getroffen. Da war nicht einmal ein Tempo, nichts von nichts. Und jetzt kommt seine Größe. Mit den Wiener Symphonikern, er macht das erste Tutti, stoppt und fragt mich vor dem ganzen Orchester, wie war das Tempo, war das so in Ordnung? Macht ein anderer nicht. Das war seine menschliche Größe. Und wir haben dann sehr, sehr viel zusammen gemacht. Dass ich heute noch in meinem Alter das Repertoire so spielen kann, wie ich es mir vorstelle. Ich möchte dazu sagen, dass mir zum Beispiel die Brahms-Konzerte, die ja wirklich nicht das Leichteste ist, mir heute leichter fallen, technisch wie vor 10 Jahren. Das ist ja nicht enorm. Aber das ist meine Art, meine ökonomische Art des Übens, um die Finger zu schonen, die ja Hochleistungssportler sind. Also wenn ich jeden Tag 6 Stunden ein Brahms-Konzert übe, geht das nicht. Ich kann sehr viel mit Kopf arbeiten, kann das umsetzen, dass die Finger mir gehorchen. Nämlich, das ist ganz wichtig, dass die Finger ja nicht das tun, was sie wollen. Passiert auch manchmal, nicht? Da schimpfe ich halt, da bin ich sehr böse, aber das kommt Gott sei Dank selten vor.
Zurück nach Grafenegg und zum Festival, das Rudolf Buchbinder von Anfang an geleitet hat. Schon im ersten Jahr ist der Entschluss gefallen, nicht nur im Wolkenturm zu musizieren, sondern dass in Grafenegg eine ganze Konzertlandschaft entstehen sollte. Demnächst wird übrigens ein Rudolf-Buchbinder-Saal eröffnet, also die dritte Spielstätte, bestens geeignet für Kammermusik. Und im Foyer wird sich dann sogar eine Rudolf-Buchbinder-Büste finden. Da denkt der Künstler schon einmal an seine Anfänge zurück, als Wunderkind in Wien.
Ich war ja mit 5 Jahren der jüngste Student. Bis dorthin war es ja der Fritz Kreisler. Der hat jetzt nur mehr die Silbermedaille, den ich übrigens sehr, sehr schätze. Natürlich gab es Klassenabende, wo man ein Stück spielt, wo alle Schüler spielen. Klassenabend Marianne Lauder. Da bin ich gerade 11 geworden, war mein erstes großes Konzert im großen Musikvereinssaal. Erstes Beethoven. Und das begleitet mich bis heute. Dieses erste Beethoven-Konzert ist ein Stück von mir, es ist verwachsen mit mir, damals noch in der kurzen Hose. Aber nach 50 Jahren wollte ich es noch einmal aufführen. Da habe ich mir überlegt, ob ich wieder in der kurzen Hose auftrete. Aber da hätte ich mehr Geld verlangen müssen, Eintritt. Ne? Es gibt eine Stelle in diesem Konzert, die natürlich auf einem Beethoven-Klavier wesentlich leichter zu spielen war. Und zwar die Rückführung zur Reprise, dieser eine Takt ist auf der Dominante, mit einem Oktavenlauf in der rechten Hand. Natürlich könnte man das mit beiden Händen spielen, aber dann fehlt die Dominante, der Fortissimo, Oktaven G im Bass. Weil das Orchester spielt das nicht, nur das Klavier. Ich sage, ich spiele das Konzert, solange ich das mit einer Hand spielen kann, damit ich mit der linken Hand den Bass hinausdämmern kann.
Das Repertoire Rudolf Buchbinders ist enorm, aber es enthält einige Leerstellen, derer er sich durchaus bewusst ist.
Ich habe, jetzt muss ich zugeben, ein Manko. Ich habe nie ein Bartok-Klavierkonzert gespielt, was mir sehr leid tut.
Und er weiß auch, dass das schon etwas mit dem Unterricht in Wien zu tun hat und mit seinem Lehrer Bruno Seidelhofer und dessen Vorlieben und Abneigungen. In manchen Dingen musste Buchbinder ein Selfmade-Pianist werden.
Das zweite Problem war, Bruno Seidelhofer, mein Lehrer, genialer Lehrer, auch der Lehrer von Gulda. Ich habe bei ihm mit Martha Argerich und Nelson Freire studiert. Wir waren wirklich eine Clique, eine Mafia-Clique, ja. Bis in die frühen Morgenstunden, nicht? Man hat natürlich Bach gespielt. Und Impressionisten. Ravel, Debussy. Das war seine Musik, nicht? Und dann werde ich nie vergessen. Ich war 13. Sagt der Seidelhofer zu mir, ich war immer Burli. Einmal hat er gesagt, Burli, mach mal ab, Freud, übe ein bisschen mehr. Dann sagt er, Burli, ich habe was Großes vor, was du lernen wirst. Sag ich, ich habe schlaflose Nächte gehabt, ich weiß dir nicht was. Rachmaninoff Paganini-Variationen. Das war aber für mich damals ein Schock. Ich habe gedacht, das 5. Beethoven oder das Chopin-Konzert oder was. Ich habe ja damals zu Rachmaninoff als 13-Jähriger noch keine Ahnung gehabt. Gibt er mir das, die Paganini. Seitdem begleiten mich diese Paganini-Variationen auch ein Leben lang. Etwas, was man bei Seidelhofer nicht lernte, Franz Liszt. Er war bei allen Jurys in der Welt. Wenn jemand Liszt spielte, ist er rausgegangen. Ich habe das Glück gehabt, ungefähr 10, 12 Jahre an der Musikhochschule zu studieren, als außerordentlicher Schüler. Aber ich habe bei Seidelhofer nicht ein einziges Mal Liszt gehört. Also ich musste mir das selbst aneignen. Die Liszt-Hamoll-Sonate wurde ein Lieblingsstück. Das erste Liszt-Konzert wurde ein Lieblingsstück. Und vor allem seine Bearbeitungen. Da sieht man nicht nur, dass es geschmackvoll sind, sondern auch der Respekt und die Verehrung zu den Komponisten, zu Schubert und so weiter. Man hört den Schubert. Zum Beispiel Leschetizky-Bearbeitung, dann hörst du nichts von Johann Strauss, da hörst du nur Leschetizky. Und das ist die Größe von Liszt.
Thank you.
Franz Liszts hochvirtuose, aber ebenso charmante Verbeugung vor dem Melodiker Verdi. Auf Franz Liszt kommt Rudolf Buchbinder übrigens auch zu sprechen, wenn es um den Komponisten geht, mit dessen Werk man seinen Interpretennamen wohl am allerersten verbindet, Ludwig van Beethoven. Für die Aufarbeitung des Werks des Wiener Klassikers hat sich Liszt besonders engagiert.
Er war ja überhaupt einer der größten Verehrer von Beethoven. Er hat ja nicht nur die Klaviersonaten herausgebracht, sondern die Violinsonaten, die Streichquartette. Übrigens, die Ausgabe, die Gesamtausgabe seiner Klaviersonaten ist für mich eine der besten Ausgaben. Allein aus dem Grund, es steht nur das drinnen, was Beethoven schrieb. Heute bei Urtext, die finden, dass der Komponist so viel vergessen hat. Das ist alles in Klammer. Da steht Urtext. Und da kommen dann die Schülerinnen und Schüler und spielen das Urtext, das Forte in Klammer, sage ich, das ist in Klammer, das hat mit Beethoven, der Schubert nichts zu tun. Ach so? Das ist so unmöglich. Wir wissen ja, dass Franz Liszt nicht der allerschlechteste Pianist war. Aber in seiner Gesamtausgabe gibt es keinen einzigen Fingersatz von ihm. Nur die Fingersätze von Beethoven. Und das ist der Traum. Das ist eine Urtextausgabe, die wahre. Die Verehrung von Liszt für Beethoven widerspiegelt sich schon darin, dass sein Schüler, der Winterberger, ja auch eine Gesamtausgabe der Beethoven-Sonaten machte. Unter anderem, wahrscheinlich andere auch, aber Beethoven war ein Mittelpunkt für Liszt im Unterricht.
Wenn wir von der Prägung des Pianisten Buchbinder durch seinen Lehrer Bruno Seidelhofer sprechen, dann sollten wir vielleicht auch vom Lehrer Buchbinder sprechen. Das Unterrichten hat er über lange Jahre und mit großem Engagement geübt.
Ich habe es genossen, über 30 Jahre an der Universität in Basel zu unterrichten. Einer meiner Schüler, der Oliver Kern, hat den Beethoven-Wettbewerb in Wien gewonnen. Und sonst, ich habe einige sehr talentierte Schülerinnen und Schüler. Das Erstaunliche ist ja, dass man als Lehrer auch so viel lernt dabei. Ich reise ja oft ohne Noten. Und wenn man das ein Stück länger spielt, schwindeln sich falsche Noten hinein, die zur Harmonie passen. Aber sie sind falsch. Falsch ist falsch. Fälschung ist Fälschung. Und dann habe ich mich manchmal blamiert bei den Schülerinnen und Schülern. Na, ich habe den Fehler gemacht, nicht? Aber sie haben sich natürlich immer gewundert, weil das habe ich vom Seidelhofer gelernt. Er hat immer bei Klavierkonzerten den Orchesterpart gespielt. Aber den habe ich in Basel immer auswendig gespielt, den Orchesterpart. Auch Kammermusik. Ich bin ja mit Kammermusik aufgewachsen ursprünglich. Der Bruno, wir waren dann sehr, sehr befreundet. War ganz, ganz wichtig für mich, auch für meine Entwicklung. Als ich damals das Gesamtwerk von Haydn aufnahm, hat er mir sehr geholfen. Weil er gesagt hat, über ein bisschen. Das erste Brahms habe ich sehr gerne bei ihm gespielt. Und vor immer, wenn ich nichts geübt habe, bin ich mit dem ersten Brahms in die Stunde gekommen, weil er den Orchesterpart so laut gespielt, dass er mich überhaupt nicht gehört hat. Und was mein großes Glück war, ab dem Alter mit 5, ich hatte Zeit meines Lebens nicht einen einzigen Einzelunterricht. Wir waren alle zusammen. Bei der Marianne Lauder, da waren wir mit den Erziehungsberechtigten, ob Tanten, Onkel oder Cousins, die Kinder, wir waren alle zusammen. Und dann bin ich mit 11 Jahren in die Meisterklasse gekommen. Da waren wir alle in der Klasse zusammen, alle. Da hat es nicht diesen Bürokratismus gegeben von 9 bis 10, von 10 bis 11. Wenn einer mit einer Haydn-Sonate kam, hat er halt nur eine Dreiviertelstunde Unterricht gehabt. Mit einem Brahms-Konzert halt 2 Stunden. Nächste Woche was anderes. Und man hat auch gelernt davon. Ne?
Thank you.
Ausschnitt aus der Gesamtaufnahme der heidenschen Klaviermusik, die Rudolf Buchbinder in den frühen Jahren seiner Karriere für Teldec gemacht hat. Die Wiener Klassik war über die Jahre hin immer der Fokus seiner Tätigkeit. Mozarts Klavierkonzerte und Beethovens Konzerte und Klaviersolomusik. Allein den Zyklus der 32 Klaviersonaten von Beethoven hat er dutzende Male in aller Welt gespielt. Und zwar auf seine Weise, also jedenfalls nicht alles schön nach der Reihe, von der Sonate 1 bis zur Sonate 32. Und den Begriff der Wiener Klassik, den fasst er weit. Für ihn gehört natürlich auch Schubert zu den Klassikern. Und außerdem auch manches Versatzstück der sogenannten Neuen Wiener Schule. Wobei er bei Schubert zugibt, dass er bei dessen Solowerken immer sehr wählerisch gewesen ist.
Ich habe von Schubert-Sonaten sehr wenige gespielt, erstaunlicher, obwohl mir die Musik ja so nahe ist. Aber ich finde zum Beispiel einen Abend der letzten drei Schubert-Sonaten zu monoton. Im Gegensatz zu den letzten drei Beethoven-Sonaten. Das ist wirklich Gott und die Welt. Das ist so die, um das 109, die introvertierte romantische Sonate, die natürlich als erstes Stück darunter leidet, der Erste sein zu müssen. Dann kommt die 110, die ja für mich einer der allergrößten Sonaten ist. Und dann das Adieu, die 111. Danach kann man nichts spielen. Ich habe einmal in Wien im Musikverein, habe ich die Alban Berg Sonate als Zugabe gespielt. Aber man hat das nicht verstanden, dass das die logische Fortsetzung ist. Eine hochromantische Sonate, die total missverstanden wird. Nirgends passt sie so gut hin wie nach einer Opus 111. Ich habe bei meinen Beethoven-Zyklen, mittlerweile sind es 62 weltweit, 62 Mal einen Beethoven-Zyklus gespielt. Ich mache den Zyklus nie chronologisch, weil ich bin kein Oberlehrer. Ich habe das furchtbar gefunden. Die drei Opus 2 alle drei, Opus 10 alle drei, es bringt nichts. Auch der Gegensatz fürs Publikum jeden Abend aus verschiedenen Lebensbereichen von Epochen von Beethoven, das mitzuerleben. Und die Gegensätze. Der einzige Abend ist der letzte, die drei Sonaten.
Thank you.
Die Frage nach seinen Lieblingsveranstaltungen im Festspielprogramm von Grafenegg, die wehrt Rudolf Buchbinder zunächst zwar ab, aber dann findet er anno 2025 doch ein Konzert, das ihm ganz besonders am Herzen liegt.
Wenn man mich fragt, etwas geschieht heuer, und das ist ein unglaublicher Liebesbeweis, dass Zubimeter das Abschlusskonzert macht mit dem Tonkünstlerorchester. Ich könnte weinen. Ich habe Tränen jedes Mal, wenn ich daran denke. Der Zubin ist einer der letzten Menschen unter den Musikern. Zubimeter dirigierte vor 60 Jahren zum letzten Mal die Tonkünstler. Und die fragen mich schon, kommt er wirklich, kommt er wirklich? Sag ich, ja, er wird kommen.
Freiluftkonzert einmal anders, Rudolf Buchbinder nicht im Wolkenturm von Grafenegg, sondern im Schlosspark von Schönbrunn mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Zubin Mehta anno 2015.
Mittlerweile habe ich in meinem Leben über 50 verschiedene Klavierkonzerte gespielt. Es gibt natürlich viele, die ich nicht mehr spielen werde, ist ganz klar. Aber man hat uns so viel fürs Klavier geschenkt, dass wir nicht imstande sind, alles zu spielen, was für uns komponiert wurde. Ist illusorisch. Wie geht man an den Werk heran? Ich hab das immer einmal aufs Pult gelegt und hab's vom Blatt gespielt. Wenn nicht sofort der Funke kam, habe ich's weggelegt. Dann hat es gar keinen Sinn. Es gibt Werke, die ich vom Blatt gespielt habe, wo der Funke nicht sprang. Das war vor 40, 50, 60, ich weiß es nicht. Zum Beispiel das Schumann-Klavierkonzert. Einmal gedacht, Rudi, das ist kein Problem. Ich habe das ein Jahr weggelegt. Und dann ist es meine große Liebe geworden. Das ist überhaupt mein Prinzip, Musik zu machen. Es gibt keinen Kompromiss. auch Kammermusik. Entweder man passt zusammen. Ich habe eine Tournee mit dem Alban Berg Quartett unter anderem gemacht. Wir haben das Dvorak Quintett aufgenommen. Wir haben eine Probe gebraucht. Mehr braucht man nicht. Entweder man atmet die Musik gemeinsam. Wenn es nicht funktioniert, sind auch 20 Proben zu wenig. Und dann macht man Kompromisse und das ist schlecht. Es gibt keinen Kompromiss in der Musik.
Pianist ist in aller Welt, mit allen bedeutenden Orchestern, mit vielen bedeutenden Dirigenten, als Kammermusiker und natürlich als Solist unterwegs. Einmal im Jahr konzentriert er sich aber auf sein eigenes Festival. Und am Ende bleibt für ihn vor allem Dankbarkeit.
Das ist ein Geschenk, dass ich ein Leben lang Musik machen durfte, dass mir der liebe Gott dieses Talent geschenkt hat, was ich als Verpflichtung empfinde. Man kann nur Karriere machen, wenn du beides hast. Disziplin und Talent. Eines allein genügt nicht. Und diese Verpflichtung, die habe ich sehr, sehr gepflegt. Habe mich auch oft bedankt dafür.
Franz Schubert, Moment Musical in F-Moll, stand am Ende unseres heutigen Podcasts. Er war Rudolf Buchbinder und seinem Festival in Grafenegg gewidmet. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.